Ja, ihr merkt schon, es hat alles irgendwie miteinander zu tun. Vor zwei Wochen die Gemeindefreizeit, letzte Woche Taufe und heute ist Abendmahlsgottesdienst. Und ein Bibeltext ist ausgesucht in der evangelischen Kirchenjahresordnung, eine Perikope. Und ich finde es wunderbar, wie das zusammenpasst. Und ich merke auch, wenn die Sachen so schnell hintereinander passieren. Unser Leben ist so voll, es passiert so viel, man hat schon manches schon wieder vergessen und es ist gut, sich dran zu erinnern. Hey, vor zwei Wochen waren die Gemeinde erst auf Gemeindefreizeit, vor einer Woche war erst die Taufe ein wunderbares Fest und wir brauchen einfach noch ein bisschen, um das nochmal uns vor Augen zu führen, was Gott uns auch in diesen Tagen sagen will, als Gemeinde, als Einzelne. Die Taufe letzte Woche, ja, wer dabei war in dem Gottesdienst, hat es miterlebt. Untertauchen und Auferstehen zu neuem Leben. Die Taufe ist dieses Sinnbild für das neue Leben. Und unser Pastor Daniel hat darüber gepredigt, unter dieser Überschrift, das Beste, was mir je passieren konnte. Gottes Gnade ist sein Geschenk. Und heute, wie gesagt, soll es um eine Vertiefung oder Fortführung gehen, ausgehend von 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 17. Also im Gegensatz zu Daniel habe ich nicht so eine wunderschöne Präsentation. Das ist immer nicht so meins, dass ich das noch so könnte. Aber ich freue mich, dass ich diesen Bibeltext heute einige Gedanken teilen kann. Der Abschnitt in diesem ersten Kapitel von dem 1. Timotheusbrief enthält eine interessante Mischung von Textarten. Er beginnt mit einem persönlichen Zeugnis oder Erfahrungsbericht und endet mit einem Lobpreislied oder Gebet. Warum ist das so? Ich kann nur vermuten. Ich habe zwei Vermutungen dazu. Die erste Vermutung, Paulus will berichten, was er mit Gott erlebt hat. Und das ist für ihn selbst so wunderbar, dass er nur dankbar jubeln kann und in diesen Lobpreis ausbricht. Und die zweite Vermutung, Gott will dem Gott die Ehre geben, der einerseits so groß und ewig ist und gleichzeitig in Christus sein Erbarmen zeigt. So hat er ihn erlebt und das ist der, in dessen Auftrag Paulus unterwegs ist. Aber hören wir den Text, 1. Timotheus 1, 12 bis 17. Ich lese nach der Einheitsübersetzung. Ich danke dem, der mir Kraft gegeben hat, Christus Jesus, unserem Herrn. Er hat mich für treu gehalten und in seinen Dienst genommen, obwohl ich früher ein Lästerer, Verfolger und Frevler war. Aber ich habe Erbarmen gefunden, denn ich wusste in meinem Unglauben nicht, was ich tat. Doch über alle Maßen groß war die Gnade unseres Herrn, die mir in Christus Jesus den Glauben und die Liebe schenkte. Das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beherzigt. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste. Aber ich habe gerade darum Erbarmen gefunden, damit Christus Jesus an mir als Erstem seine ganze Langmut erweisen konnte. Zum Vorbild für alle, die in Zukunft an ihn glauben, um das ewige Leben zu erlangen. Dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Ich möchte meine Predigt überschreiben mit dem Satzanfang, Neuanfang ist möglich. Die Täuflinge haben letzte Woche in der Taufe den Beginn des neuen Lebens sinnbildlich erlebt. Bei Gott ist ein Neuanfang immer möglich, auch wenn unsere eigene Taufe vielleicht schon länger zurückliegt. Und mit einem Neuanfang im Glauben wird auch ein Neuanfang im zwischenmenschlichen Bereich ermöglicht. Beide Aspekte finde ich im Text. Sowohl die Perspektive auf Gottes Handeln an uns, zum Beispiel an Paulus, als auch die Auswirkung auf unser Handeln untereinander. Und zum besseren Merken teile ich die Predigt in drei Punkte. Dabei gehe ich nicht streng in der Reihenfolge des Bibeltextes vor, sondern verweise dann immer auf die Stellen im Text, aus denen ich die Gedanken ableite. Die Punkte lauten: Neuanfang ist möglich, weil Gott in Christus Jesus die Verlorenen sucht. Neuanfang ist möglich, weil Gottes geduldiges Erbarmen unendlich groß ist. Neuanfang ist möglich, weil die erfahrene Barmherzigkeit uns verändert. Also erstens, Neuanfang ist möglich, weil Gott in Christus Jesus die Verlorenen sucht. Und dazu steigen wir ganz in der Mitte an einem zentralen Punkt ein. In Vers 15 heißt es: Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Maria hat zu Beginn des Gottesdienstes den Wochenspruch für diese Woche genannt. Jesus, der Menschensohn, ist gekommen, zu suchen und zu retten oder selig zu machen, was verloren ist. Und das ist der gleiche Inhalt mit anderen Worten. Die zentrale Botschaft lautet: Gott macht sich in Jesus auf die Suche. Er geht jedem Einzelnen nach. Nach wem sucht er? Nach denen, die lost sind. Ich finde, dieser Ausdruck aus der Jugendsprache trifft es genau auf den Punkt. Lost ist Englisch für verloren. Lost sind Menschen ohne Orientierung. Du bist lost in der Frage, was du werden sollst oder ganz allgemein im Leben. Kein Plan, kein Durchblick, keine Perspektive. Klar, manchmal wird es auch eher scherzhaft über sich selbst gesagt, wenn man nur kurzzeitig den Überblick über seine Aufgabe verloren hat und sagt, ich bin so lost. Aber im Grunde kann es auch sehr ernst gemeint sein. Verloren in deinem Gedankenkarussell, verloren in der Suche nach tragfähigen Beziehungen, nach dem Sinn des Lebens. Auf der Gemeindefreizeit, wie wir schon gehört haben, war das genau der Inhalt der thematischen Einheiten. Ich persönlich konnte leider nicht dabei sein, aber ich weiß, dass die Gruppe sich mit Texten aus dem Lukas-Evangelium beschäftigt hat. Und einen davon haben wir vorhin gehört. Lukas 15 ist ein ganzes Kapitel zu diesem Gedanken vom Verlieren und Finden und von der Suche Gottes in verschiedenen Gleichnissen, die Jesus erzählt. Und der Text, den Maria vorgelesen hat, ja, ist so ein wichtiger Text dazu. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder von den verlorenen Söhnen. Und der eine, das war eben so einer, der sich eines Tages an Schweinetrögen fragte, ob es einen Neuanfang bei seinem Vater geben könnte. Und Jesus sagt, ja, ein Neuanfang bei Gott ist jederzeit möglich. Und dazu ist Jesus selbst in die Welt gekommen, um alle zu suchen. Die an den Schweinetrögen und die scheinbar immer Braven, die sich äußerlich nicht wegbewegt haben. Denn, wie wir es gehört haben in der Geschichte, gibt es einen zweiten Sohn, der nachher gefragt wird, ob er ebenfalls mit dem Vater ein Fest feiern will. Paulus sagt, ich bin auch so einer. Einer, der ein Sünder war. Einer, der genau am Ziel Gottes vorbeigelebt hat, aber mit Volldampf. Sünde heißt Zielverfehlung. Gottes Ziel, durch Jesus alle Menschen in eine Beziehung zu sich einzuladen, hat Paulus zu Beginn der Jesusbewegung komplett missverstanden und sogar bekämpft. Und darum sagt er, ich war so einer, dem Gott einen kompletten Neuanfang ermöglicht hat. In dem berühmten englischen Lied Amazing Grace dichtete John Newton: Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. John Newton war Kapitän auf einem Sklavenschiff gewesen und hatte auf dem stürmischen Meer eine Erfahrung mit Gottes Rettung gemacht. Und das hat sein Leben komplett umgekrempelt. Und darum bezeichnet er sich in dem Lied als Wretch, als so ein Typ, so ein Kerl. Erstaunliche oder wunderbare Gnade, die so einen Typen wie mich gerettet hat. Ich war verloren, lost, aber ich wurde gefunden. Ich war blind, aber jetzt sehe ich. Paulus hat es auch so erlebt. Ich bin voll am Ziel vorbeigeschossen. Aber Gott hat mich gerufen und sogar in seinen Dienst genommen. Und das alles ist dem Erbarmen Gottes zu verdanken, nicht meinem eigenen Verdienst. Und damit sind John Newton und Paulus zwei Beispiele für Menschen, die angenommen, geliebt, gerettet sind. Solche, die von Gott gefunden wurden. Aber sie sind nicht die einzigen. Zum Glück. Zweitens, Neuanfang ist möglich, weil Gottes geduldiges Erbarmen unendlich groß ist. Darin, in diesem Angenommensein, will und soll Paulus nach Gottes Willen ein Beispiel sein. Vers 16 drückt das aus. Aber ich habe gerade darum Erbarmen gefunden, damit Christus Jesus an mir als Erstem seine ganze Langmut erweisen konnte, zum Vorbild für alle, die in Zukunft an ihn glauben, um das ewige Leben zu erlangen. Langmut, ein schönes Wort für Geduld. Gott ist nicht nur ein Vater der offenen Arme, sondern in Jesus Christus hat er unendliche Geduld. Da, wo wir schon längst die Geduld verloren hätten, endlich Ergebnisse sehen wollten, da kann er immer noch warten, bis wir Menschen soweit sind. Wie gut. Geduld ist wirklich eine göttliche Eigenschaft. Auf meiner Arbeit passiert es mir manchmal, dass ich zumindest innerlich ungeduldig werde, wenn ich mit jemandem über etwas diskutiere, gefühlt zum 95. Mal, immer über die gleiche Sache. In der Regel bleibe ich ruhig und bespreche alles nochmal, aber es kostet Kraft und Nerven, wenn ich den Eindruck habe, mein Gegenüber will mich vielleicht gar nicht verstehen. Aber wenn ich hier in der Bibel lese, dass Christus auch an mir sein geduldiges Erbarmen zeigen will, dann wird mir bewusst, Gott braucht auch mit mir viel Geduld. Und das Schöne ist, in seiner Schule darf ich immer noch weiter üben und lernen. Das heißt für mich auch wachsen und reifen im Glauben. Fragen wir ja manchmal, ja, wie kann man jetzt hier Futter bekommen für reife Christen? Ja, das ist ein lebenslanges Lernen und Wachsen. Jesus Christus und seiner geduldigen Barmherzigkeit nachspüren und so ihm immer ähnlicher werden. Vers 14 heißt es, doch über alle Maßen groß war die Gnade unseres Herrn, die mir in Christus Jesus den Glauben und die Liebe geschenkte. Nochmal. Doch über alle Maßen groß war die Gnade unseres Herrn, die mir in Christus Jesus den Glauben und die Liebe schenkte. Nochmal, letzte Woche hatten wir ja Taufe und wir sagen manchmal, dass jemand mit der Taufe seinen Glauben an Jesus bekennt. Und dann hört sich das für manche so an, sozusagen, naja, du musst erst dir sozusagen den Glauben irgendwie erarbeiten oder eine gewisse Reife erlangen oder sowas und dann darfst du getauft werden. Das ist andersrum. Der Glaube ist nichts, was jemand aus sich selbst produziert. Glaube und Liebe sind Geschenke, die Gott uns zukommen lässt. Wir können uns nichts erarbeiten. Wir müssen uns nichts verdienen. Es ist alles Gottes Gnade und Glauben können ist sein Geschenk. Und in der Taufe antworten wir auf dieses Geschenk Gottes, so wie Daniel das letzte Woche auch gesagt hat. Und so unterstreicht Paulus das hier auch nochmal, dass in Jesus ihm Glauben und Liebe geschenkt sind. Drittens, Neuanfang ist möglich, weil die erfahrene Barmherzigkeit uns verändert. Und unter dieser dritten Überschrift möchte ich nur noch aufzeigen, welche Konsequenzen für den Umgang miteinander wir aus diesem Text ziehen können. Gehen wir nochmal an den Anfang. Paulus beginnt mit einem Dank an Jesus Christus, der ihn für seine Lebensaufgabe befähigt hat, nämlich ein Verkündiger des Evangeliums im gesamten Mittelmeerraum zu sein. Und seine Dankbarkeit ist deshalb so groß, weil ausgerechnet er ja früher ganz anders gehandelt hat. Und zwar nicht wie John Newton, der moralisch gesehen Unrecht auf sich geladen hat, denn Sklavenhandel geschah aus wirtschaftlichen Interessen, nicht aus religiösen. Aber Paulus war jemand, der glaubte, für Gott zu kämpfen. Seine Glaubensüberzeugungen brachten ihn dazu, dass er so ein Eiferer geworden war. einer, der die neue Gruppe von Jesusgläubigen gewaltsam bekämpfte, wie es die Apostelgeschichte berichtet. Paulus mag vielleicht ein krasser Fall sein, aber er zeigt, nichts hält Gottes Liebe auf. Er hat sogar ihn, den Gewalttäter, gesucht und gefunden. Paulus sagt, in meinem Unglauben wusste ich nichts. Vers 13. Unglaube? Paulus, du warst doch nicht ungläubig. Du kanntest die Tora, das Gesetz und die Propheten. Du warst bestens ausgebildet im Glauben. Ja, würde Paulus sagen, aber das Wesentliche wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Dass Gott seine Zuwendung in Jesus auf alle Menschen ausgedehnt hat. Dass der Glaube an ihn alles verändert. Ich wusste es nicht und deshalb habe ich gegen die Gemeinde Jesu gekämpft. Am Kreuz betet Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Heute gibt es in ähnlicher Weise religiöse Eiferer. Sie sind geradezu fanatisch und wissen nicht, was sie tun. Das geduldige Erbarmen Gottes betet für sie, wie Jesus es getan hat. Und dann fasse ich mich an meine eigene Nase und stelle fest, mein Verhalten mit Worten, Gedanken oder Taten war nicht besser als das von Paulus. Ich bin auch in bestimmter Weise geprägt und habe geurteilt über Glaubensauffassungen, die mir falsch erschienen. Alles, was mir fremd war, habe ich abgelehnt und zumindest mit Worten und in Gedanken, ja, stark abgelehnt. Ich wusste es nicht besser. Und so leben viele Menschen. Sie lehnen andere und ihre Lebensweise ab und denken, dass sie Gott damit einen Gefallen tun. Und ich habe erlebt, dass Gottes Erbarmen mich gefunden hat und seine Gnade bei mir genauso groß wie bei Paulus ist. Paul Tillich hat gesagt, du bist angenommen von dem, der größer ist als du. Das von Gott geschenkte Erbarmen gilt allen Menschen. Wir sind angenommen von dem, der die ganze Welt in den Händen hält. Und wir sind abhängig von der geduldigen, barmherzigen Zuwendung Gottes. Und deshalb folgt daraus für mich logischerweise, dass ein Umgang miteinander in der Nachfolge dieses Christus Jesus nur der barmherzige Umgang miteinander und mit anderen sein kann. Rechthaberei im Namen Gottes, eifrige Kämpfe gegen Menschen, die einfach nur anders sind als ich selbst. Was ist, wenn uns eines Tages klar wird, dass wir nur unseren eigenen Kampf geführt haben und nicht der Spur Jesu gefolgt sind? Was mir hilft, ist ein kurzer Merksatz aus einer Seelsorgeschulung. Er klingt einfach, ist aber gar nicht so leicht in der Umsetzung. Er lautet: Fragen statt sagen. Fragen statt sagen. Es ist noch nicht mal ein ganzer Satz, da fehlt das Verb. Aber Fragen statt sagen bedeutet, nicht gleich eine Ansage machen. Das ist jetzt aber falsch. Das hast du verkehrt gemacht. Du hast da was vergessen. Ihr könnt beliebig andere Menschen gedanklich einsetzen. In der Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde, im Arbeitsumfeld, in der großen weiten Welt. Fragen statt sagen bedeutet, nachfragen, wie der andere es gemeint hat, was seine Umstände waren, bevor ich mein Urteil fälle und dann eventuell auch etwas sage. Aber oft lässt die Antwort auf meine Frage mir das vermeintlich richtige Urteil schon im Hals stecken, weil ich verstehe, der andere hat etwas nicht mit böser Absicht oder aus Nachlässigkeit getan, sondern es gab vielleicht schwierige Umstände. Fragen statt sagen schützt vor voreiligen Verurteilungen, die der barmherzigen Liebe Gottes nicht entsprechen. Und es ist generell ein guter Umgang, generell in Gesprächen mit anderen. In der Seelsorge gilt eben, Fragen statt sagen, dem anderen eher Fragen stellen, als gleich einen gut gemeinten Ratschlag auszuteilen, mit dem man das Problem lösen will, anstatt wirklich zuzuhören. Ich nehme es mir immer neu vor, Es gelingt nicht immer. Manchmal ist meine Zunge oder mein Finger auf der Smartphone-Tastatur schneller. Aber ich darf weiter trainieren. Fassen wir zusammen. Egal wie lost ich mich fühle, ich bin gehalten und angenommen bei Gott durch Jesus Christus. Das ist die Basis meines Lebens. Ich lebe aus der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und je mehr ich diese Basis verinnerlicht habe, desto barmherziger kann ich mit anderen und mit mir selbst werden. Denn das geduldige Erbarmen Gottes gilt allen. Amen. Wie Maria schon angekündigt